guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 20. September 2024 und das sind die Themen. Wir brauchen radikale Empathie. Das Bündnis Palestinians and Jews for Peace ruft zu einer Demonstration heute in Köln gegen den Krieg in Israel und Palästina und gegen die Kriegsgefährdung der ganzen Region auf. Und wir haben mit einer Organisatorin gesprochen. Ja, und in Freiburg findet, wie in vielen anderen Städten, heute globaler Klimastreik statt. Es gab eine Demonstration heute Nachmittag auf dem Platz der Alten Synagoge. Ein braunes Kalkül verschafft CDU und Freien Wählern mehr Ausschusssitze, unterliegt aber in den Stadtwerke-Gesellschaften. Was ist eigentlich Allyship, radikale Solidarität? Ein weiteres Stück aus unserer Reihe zu anti-ableistischen Begriffen. Und die Freiburger Stadtbau baut Betriebswohnungen und kauft sie teuer an Unternehmen weiter. Und schließlich noch ein Kommentar. Alle laufen der AfD hinterher. Stimmt die Richtung? Das Bündnis Palestinians and Jews for Peace rufen zu einer Demo gegen den Krieg in Israel und Palästina und gegen die Kriegsgefährdung der ganzen Region auf. Die Demo ist heute in Köln. Zu ihrem Anliegen, ihrer Arbeit und ihren Forderungen sprach Kollegin Sabine am Mittwoch mit Svetlana Novoschenova von Palestinians and Jews for Peace.
Svetlana, ihr habt einen Aufruf zu einer Demo am 20.09. in Köln gemacht gegen den Krieg in Israel und Palästina und gegen die Kriegsgefährdung der ganzen Region. In seiner Haltung versucht der Aufruf zum einen die Interessen von jüdischen Menschen nach Sicherheit und die Interessen von palästinensischen Menschen nach Freiheit zusammenzubringen. Keiner Kriegslogik folgend und keine Konstruktion von Nationalitäten. Würdest du uns euer Bündnis vorstellen, eure Arbeit und eure Forderungen? Vielleicht zuerst das Bündnis?
Ja, genau. Also wir sind ein Zusammenschluss jüdischer, palästinensischer, israelischer und anderer emanzipatorischer Freundinnen und Freunde. Wir haben uns nach dem 7. Oktober zusammengefunden, weil wir eben gemerkt haben, dass der Krieg total eskaliert ist, genauso wie die Diskussionen und die Berichterstattung in Deutschland. Das Ganze sah sehr polarisiert aus und es wurde eben dieser Kriegslogik gefolgt, dass eben so getan wurde, als würden sich die Interessen von den Personengruppen eben gegenseitig ausschließen und als wäre das so ein Nullsummenspiel, wo die Sicherheit einer Gruppe oder die Freiheit einer Gruppe auf die Kosten der anderen Gruppe gehen müsste. Und unserer Meinung nach ist das eben nicht so. Wir haben gemeinsame Interessen, wir haben gemeinsame Forderungen. Wir sind der Meinung, dass die Menschen in Israel und Palästina und der ganzen Region dort Frieden und Sicherheit verdienen, alle von ihnen. Und das ist eben nur möglich, wenn man an einem Strang zieht und die berechtigten Interessen von den Menschen vor Ort berücksichtigt und auch ja in Deutschland wiedergibt.
Was begegnet dir denn in deiner Arbeit oder euch in eurer Arbeit? Ist das sehr schwierig, eine Organisation oder Organisierung herzustellen?
Also ich denke, die größte Schwierigkeit ist unseren Aktivismus mit unseren anderen Verpflichtungen und Erwerbsarbeit, Care-Arbeit und anderen Dingen zu vereinbaren, aber auch natürlich die mentale und die Belastung, die damit einhergeht, bei uns allen. Also viele von uns sind selber von unterschiedlichen Diskriminierungsformen betroffen und dieses Thema geht uns natürlich sehr nahe. Es beeinflusst uns alle, sowohl ja, natürlich emotional, wenn man die Nachrichten hört, aber auch im Privaten. Und ja, also dieser Krieg wird ja auch gerade in Deutschland durch diese polarisierende Rhetorik auf dem Rücken von Minderheiten ausgetragen. Also jüdische und israelische, palästinensische Menschen werden gegeneinander ausgespielt und ja, zum Teil gesilenced. Sie machen Antisemitismus-Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen. Unsere Identitäten werden uns abgesprochen. Und ja, also gerade die Menschen, die sich eben für Frieden einsetzen und die sich für Verständigung zwischen unseren Gruppen einsetzen, denen wird auch häufig eben vorgeworfen, sie seien Verräter, sie seien keine richtigen Juden, keine richtigen PalästinenserInnen. Und das sind so die Dinge, die wir uns öfter mal anhören müssen.
Das sind ja richtig heftige Diskriminierungen und Anfeindungen auch. Und ihr schreibt ja auch in eurem Aufruf eben, was du auch gerade erläutert hast, dass antiarabischer und antimuslimischer Rassismus auch zugenommen hat und Antisemitismus. Und das halt in Zeiten, wo es eigentlich so wichtig wäre, sich zu verbünden in linken, feministischen Kreisen, weil ja auch die Rechten immer stärker werden und die AfD immer stärker wird.
Ja, genau. Das ist ja auch ein Thema, was gerade die Linke sehr spaltet. Also es gibt sehr viele Stimmen, die eben sehr einseitig Narrative übernehmen und sich auch vermeintlich auf die Seite von jüdischen oder von palästinensischen Menschen stellen, aber gleichzeitig eben auch da das Ganze sehr herunterbrechen auf eine Demokratie-Logik, die der komplexen Situation nicht gerecht wird. Und das möchten wir eben durchbrechen und zeigen, dass unsere gemeinsamen Forderungen und eine Unterstützung von Friedensinitiativen sehr notwendig ist gerade.
Und ihr schreibt auch, dass wir einander brauchen. Und was genau braucht es denn gerade?
Wir brauchen radikale Empathie, egal welcher Gruppe jemand angehört. Wir brauchen bedingungsvolle Solidarität. Wir brauchen antinationale Solidarität. Das ist eben super wichtig, um nicht in dieses Wir-gegen-Sie-Denken zu verfallen. Und konkret an politischen Forderungen. Wir brauchen natürlich einen Waffenstillstand. Wir brauchen eine Wiederherstellung der humanitären und medizinischen Hilfe und Zugang zu sauberem Wasser in Gaza. Wir brauchen ein Ende der Besatzung und wir brauchen die Freilassung der Geiseln, die jetzt seit fast einem Jahr in Gefangenschaft der Hamas befinden. Und wir brauchen keine Unterstützung der rechten israelischen Regierung, sondern es gibt ja auch in Israel und in Palästina Friedensinitiativen von jüdischen, israelischen, palästinensischen Menschen, die gemeinsam daran arbeiten, dass sie in Freiheit und Sicherheit leben können und die sich gegen Diskriminierung von palästinensischen Menschen in Israel einsetzen. Aber auch natürlich die Freilassung der Geiseln fordern.
Ihr habt auch Forderungen an die deutsche Regierung, aber erst nochmal vielleicht, was wären denn die Forderungen auch an so eine Linke gerade? Wie würdest du das formulieren?
Das, was im Moment sowohl palästinensische als auch jüdische Menschen immer wieder berichten, was ich immer wieder höre, ist, dass die Empathie fehlt. Ich glaube, es gibt gerade eine sehr starke Tendenz bei Menschen in der Linken, sich eine Seite rauszupicken und dann sich auf der vermeintlich richtigen Seite der Geschichte zu stehen und sich damit eben selbst darzustellen, statt betroffenen Menschen selber zuzuhören. Also viele palästinensische und jüdische Menschen fühlen sich überhaupt nicht gehört. Die merken eine ganz krasse Empathielosigkeit. Die merken, dass das gerade in den linken Kreisen zu so einem, ja, entweder auch Antisemitismus reproduziert wird, Rassismus reproduziert wird oder diese Erfahrungen einem abgesprochen werden. Es passiert immer wieder, dass eben das Ganze zu so einem intellektuellen Gerede, um sich selbst darzustellen, ausartet, was natürlich die Menschen, die in krassem Schmerz sich gerade befinden und die gerade richtig schlimme Sachen durchmachen, also auch diejenigen, die eben vor Ort Verwandte, Freundinnen haben, denen geht es gerade, eigentlich seit fast einem Jahr, richtig, richtig beschissen. Und dafür ist kein Raum und keine Empathie da. Und das fällt uns vor allem in linken Spaces auf.
Ja, das hast du sehr eindrücklich formuliert, danke. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal ein kleiner Sprung auf eine andere Ebene. Die Forderung an die deutsche Regierung, magst du dazu nochmal kurz was zu benennen?
Na, also wir fordern auf jeden Fall die Beendigung von bedingungslosen Waffenunterstützungen. Deutschland ist Israels zweitgrößter Waffenlieferant. Wir fordern, dass Länder, die Hamas und die Hezbollah unterstützen und ihnen dazu beitragen, dass Israel von unterschiedlichen Seiten angegriffen wird, sanktioniert werden, dass der Staat Palästina anerkannt wird und auch, dass palästinensische Geflüchtete aus Gaza aufgenommen werden, aber natürlich auch, dass wir uns vereinen in einem gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, statt eben den Faschismus in Deutschland zu unterstützen oder Faschisten und Islamisten in Israel, in Palästina zu unterstützen, sondern sich für eine gemeinsame Lösung und gemeinsame Solidarität einzusetzen. Und genauso auch die Polizeigewalt gegen DemonstrantInnen, die Palästina solidarisch sind, zu beenden.
Svetlana, ich bedanke mich ganz herzlich. Hast du noch was, was du unbedingt noch erwähnen möchtest, was der Vollständigkeit halber?
Ja, also ich glaube, dass die wichtigste Forderung, also gerade für Menschen, die eben jüdische und palästinensische Menschen in ihrem Umfeld haben oder Menschen, die betroffen sind, die Verwandte und FreundInnen, Bekannte in der Region haben, ist, dass wir wirklich Unterstützung brauchen und vor allem nicht in Form von intellektuellen Analysen, sondern von Empathie und Hilfe und ja, dass man das Ganze eben nicht in einer Kriegslogik betrachtet, sondern dass man schaut, wie kann man Menschen konkret unterstützen und dafür sorgen, dass sie sich gesehen und unterstützt fühlen. Und ich freue mich natürlich, wenn Menschen zu unseren Demos kommen und uns unterstützen.
Heute ist mal wieder globaler Klimastreik, unter anderem für den Ausstieg aus fossilen Energien. Für Freiburg rief Fridays for Future zu einer Kundgebung ab 14 Uhr auf, die am Platz der alten Synagoge begann und mit einer Demo über die B31 weiter geplant war. Wir haben vorab im Morgenradio mit Jasmin und Emma von Fridays for Future gesprochen. Mitschnitte und Interviews von der Demonstration selbst könnt ihr dann auf rdl.de und am Montag in unserem UKW-Programm auch hier bei RDL hören.
Obwohl es immer wieder Wetterextreme gibt, die uns vor Augen führen, wie wichtig eine radikale Klimaschutzpolitik ist, sind in der letzten Zeit die Zahlen bei den Klimastreiks eher zurückgegangen. Die Beteiligung ist zurückgegangen. Warum geht ihr heute trotzdem auf die Straße?
Okay, also wir können natürlich sehen, dass die Zahlen zum Vergleich zu 2019, als wir angefangen haben, vor über 5 Jahren, natürlich sehr gesunken sind. Allerdings muss man das in Relation zu den anderen Krisen sehen, die wir immer noch in dieser Zeit haben und die zum Beispiel mich persönlich auch sehr beschäftigen. Aber die Fridays for Future-Bewegung steht jetzt nach über 5 Jahren immer noch hier und wir kriegen immer noch in über 100 Orten in Deutschland nur mehrere tausend Menschen wieder auf die Straßen, um für eine wichtige und notwendige Klimapolitik und richtige Umsetzung der Klimaziele zu protestieren.
Was man zusätzlich noch sagen kann, ist, wir stehen seit, wie gesagt, über 5,5 Jahren hier auf der Straße und das ist sehr viel länger als die meisten Organisationen konstant so viele Leute 2 bis 4 Mal dieses Jahr auf die Straße gebracht haben. Und es ist ganz natürlich, dass da Menschen wegfallen, aber darauf wollen wir uns nicht fokussieren. Wir fokussieren uns auf Inhalte und wir fokussieren uns darauf, dass immer noch tausende Menschen 2-mal jährlich mit Kraft auf die Straße gehen. und der Politik ein bisschen Druck machen wollen.
Ja, Hochwasser, Waldbrände, trotzdem ist derzeit der öffentliche Diskurs eher vom Thema Migration bestimmt. Die AfD muss gar nicht regieren dafür, dass ihre Politik durchgesetzt wird. Habt ihr Erklärung dafür, warum auch in Umfragen aktuell das Thema Migration so bestimmt ist und ein solch wichtiges Thema wie die Klimakrise bei der Wichtigkeit in solchen Umfragen hinten runterfällt?
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eben gerade Menschen, die in der AfD Politik machen und auch einige andere Politiker, von denen wir vermutlich alle wissen, welche wir meinen, viel Druck auf dieses Thema Migration machen, weil sie damit Angst schüren können. Und anstatt einfach die Fluchtursache zu bekämpfen, also sehr viel Fluchtursache ist ja Klimawandel, sind Klimakatastrophen, sind Verluste von Eigentum etc. pp. Und was wir da einfach sagen können, ist, die Politik muss natürlich sich um Migration kümmern. Das ist ein wichtiges Thema, aber es bringt nichts, nur Symptombekämpfung zu machen. Man muss sich auch auf die Ursache beziehen und auch da Gelder und Kapazitäten reinstecken.
Meiner Meinung nach ist es auch ein Problem, dass wir den Rechten und ihren Ansichten und Meinungen solch eine Bühne und solch einen Raum geben. Denn demokratische Parteien richten sich gerade und probieren die Angebote oder die Meinungen der AfD zu überbieten. Und das ist der komplett falsche Diskurs. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unsere eigenen Themen, die wichtigen Themen für uns durchzusetzen und dem wieder die Wichtigkeit zu geben und eine Bühne zu schenken. Und deshalb sind wir auch wieder heute auf den Straßen, um für das Klima und die Klimagerechtigkeit zu protestieren.
Und vielleicht spielen da die Medien auch eine gewisse Rolle, dass immer wieder über das Thema Migration und nicht so sonderlich ausführlich über die Klimakrise berichtet wird. Ja, zurück zum Klimastreik, was sind die Forderungen des heutigen globalen Klimastreiks?
Also ganz spezifisch wollen wir uns heute wieder auf einen zahlbaren ÖPNV oder sogar einen kostenlosen ÖPNV, das wäre ja das Beste, fokussieren und generell auf die Durchsetzung von diesen wichtigen klimatechnischen Maßnahmen. Wir haben vermutlich alle von der Klimaklage, die jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, ich bin mir gerade datentechnisch nicht ganz sicher, wieder losgetreten wurde. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns schon mal recht gegeben, dass die Politik dem Klimaschutz Priorität schenken muss. Und darauf möchten wir einfach nochmal viel Wert legen.
Ja, noch ein Blick auf Freiburg. Es gibt auch einen neuen Gemeinderat in Freiburg. Was sind eure Erwartungen an diesen Gemeinderat, an die lokale Politik für eine gute Klimapolitik in Freiburg?
Meiner Meinung nach sollte jede Politikerin oder auch jeder Entscheidungsträger, hier in Freiburg vor allem, daran gemessen werden, wie wichtig ihm der Klimaschutz und der Klimawandel überhaupt ist. Und da sehe ich in Freiburg eine hohe, Chancen oder Zuversicht. Aber es reicht bei weitem eben noch nicht. Und deswegen sind
wir hier heute wieder. Und was wir auf jeden Fall noch den Erwartungen hinzufügen können, ist, wir nennen uns selbst eine Green City und dem müssen wir gerecht werden.
Heißt, wir werden diesem Label nicht immer gerecht?
Nicht hundertprozentig. Wir haben viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Freiburg ist eine Stadt, in der ich gerne lebe. Aber es ist halt, ja, man muss immer noch dranbleiben. Man kann nicht einmal was entscheiden und dann denken, ja, das erledigt sich schon von alleine. Das 1,5-Grad-Ziel sind wir gerade haushoch am Verfehlen. Und natürlich kann man da als Einzelperson jetzt nicht den das große Ruder rumreißen oder den großen Schalter umlegen. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können eine Bühne schaffen, wir können die Menschen motivieren, weil Klimakrise macht Angst. Und das, was wir da tun können und was auch die Freiburger Politik tun sollte, ist einerseits auf die Menschen eingehen und andererseits politisch und faktisch dafür sorgen, dass der Klimaschutz umgesetzt wird.
Und wahrscheinlich passt so etwas wie der Bau einer Stadtautobahn durch Freiburg nicht unbedingt zum Ziel, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Abschließend ein Plakat: erklärt mir Protest like there is no tomorrow. Warum sollen wir denn protestieren, wenn es doch kein Morgen mehr gibt?
Uns ist wichtig, dass wir natürlich zuversichtlich in die Zukunft gucken können, aber eben durch diese momentane politische Lage, wir müssen sehen, natürlich hat die Bundesregierung momentan ist eine der, wenn es auf Klimaschutz bezogen ist, erfolgreichste oder halt die Regierung, die bisher am meisten für den Klimaschutz bisher getan hat. Allerdings reicht das natürlich bei weitem nicht. Und deswegen möchten wir die Menschen so auf die Straße bringen, dass sie wirklich jetzt nochmal der Bundesregierung sagen, dass sie in ihrem letzten Jahr nochmal alles geben können, um eine klimagerechte Politik oder eine klimagerechte Legislaturperiode hinzubekommen.
Ja, die Fridays for Future Demo, die heute stattfand. Hier ein Ankündigungsinterview von heute Morgen, wie die Demo ablief. Das könnt ihr auf rdl.de und am Montag auch in unserem Radioprogramm dann nachhören. Im Gemeinderat wurden die Ausschusssitze verteilt.
Ich begrüße jetzt hier meinen Kollegen Michael. Hallo Michael.
Hallo.
Du warst in der Eröffnungssitzung des Gemeinderates. In der Redaktion wurde das erstmal so besprochen. Naja, das dauert nicht lange. Dann hat es aber doch wohl 3 Stunden gedauert. Ja, was hast du dort gesehen und vor allen Dingen gehört?
Ja, also auf der Webseite finden wir schon den Reisebericht des Martin Haags nach Lviv. Der war zu dem Zeitpunkt da, wo der bis jetzt umfangreichste Angriff auf Lviv gewesen ist. Also kann man da noch hören. Weshalb es aber 3 Stunden gedauert hat, lag daran, dass ja die Fraktionsbildung im neuen Rat nicht so richtig vorangekommen ist. Es gibt jetzt eine Gruppe AfD, es gibt eine Gruppe Kultur und Inklusion, jeweils mit 2 Räten. Dann gibt es noch den Einzelstadtrat Dr. Winkler von Freiburg Lebenswert. Das sind allein schon über 10% der Sitze der gewählten Gemeinderäte, ist also doch frei und ungebunden. Und an der Redezeit, an der Frage der Sitzordnung, an der Frage der Redezeit hat sich dann und der Ausschussbesetzung hat sich dann gerade ausgerechnet die Gruppe, die nicht ihre Sitze erweitern konnte, nämlich die Braunen, haben dann also praktisch sich als Vorkämpfer und Opfer der Demokratie und der Kartellparteien, wie sie sie nennen, präsentiert und durchaus auch Erfolge erzielt in diesem taktischen Verhalten. Mhm. An der Redezeit ist es so, vielleicht muss man zunächst mal festhalten, darüber wurde gar nicht diskutiert. Die Sparkasse Freiburg ist ja eine städtische Gesellschaft, der städtische Gewerkschaftsträger. Da gibt es nur nicht gewählte Aufsichtsräte aus dem Gemeinderat, wie man annehmen sollte, gibt es nicht. Jetzt kommt eine neue Gesellschaft hinzu, das ist die Stadiongesellschaft, die gemeinsam mit dem SC betrieben wird, hinten am Wolfsburg. Auch dort, wo haben die Gemeinderäte jetzt auf ihre Aufsichtsratstätigkeit verzichtet. Und es gibt jetzt nur noch einen Verwaltungsrat bestehend, ähnlich wie in der Sparkasse, aus Delegierten der Stadt und Delegierten des SCFs. Ob das nun der angesichts der erlassenen Stadionverordnung und so weiter der Weg des demokratischen Fortschritts ist, weiß ich nicht. Also ich würde es mal bezweifeln. So. Aber heute, die Sitzung wäre jetzt eigentlich gewesen, Geschäftsordnung zu machen, Hauptsatzung zu verabschieden und die Ausschüsse zu besetzen. Mhm. Und wenn alle einstimmig sind, wie vorgeschlagen aus den Fraktionen, dann ist das Kernproblem erstmal sowieso, wie groß sind die Ausschüsse? Denn je nachdem verteilen sich nicht natürlich die Sitze auf die Fraktionen und Gruppen und Einzelpersonen. Mhm. Ja? Je nach welchem Wahlverfahren oder Verhältniswahlverfahren man das immer machen würde. Und da hatte dann die AfD, die ja im letzten Rat vor allen Dingen durch Abwesenheit in einer Vielzahl von Ausschüssen nicht nur geglänzt hat, nicht nur beraten oder beschließenden Ausschüssen, sondern immer ihre Fensterreden dann im Rat selbst gehalten hat, gesagt, also okay, die Liste für Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Mobilitätsausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Kinder- und Jugendhilfeausschuss, die können wir alle so besetzen und dann noch ein paar andere Gruppen. Aber bei 11 Räten wollen wir mitreden, wollen wir bestimmen, wer in diese Ausschüsse hineinkommt, weil das ist eine Listenwahl. Da machen die Fraktionen dann die Listen, mhm, und dann bestimmt sich die Aufteilung der Sitze nach den erreichten Stimmen aus den 48 Räten. Und war die gestrige am Dienstag die Situation so, die linke Liste hatte die Stadt eine der Stadträtinnen war nicht da, wegen, aus welchen Gründen auch immer. Und so gab es 47 Stadträte und der Oberbürgermeister, die wählen konnten. Und es kam dann zu einer Wahl, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, wo dann erstaunlicherweise, unabhängig von den Wahlergebnissen, die diese Fraktionsgemeinschaften dann hatten an der Kommunalwahl, es eine größere Sitzverteilung in Richtung CDU oder Freie Wähler gegeben hat. Teilweise auch in die JUPI-Fraktion hinein. Und dieser Prozess dauerte dann ellenlang. Warum? Mhm. Die Frage wollte mir das Rechtsamt nicht beantworten, weshalb man da geheim wählen muss, wenn das eine Listenwahl ist. Es fand auch eine Wahl statt der Ortsvorsteher, die auch vorgeschlagen worden sind von ihren Ortschaftsräten in Wahl gemacht worden sind. Da wurde auch einstimmig überall abgestimmt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb eine geheime Wahl dazu da stattfinden musste. Hat aber stattgefunden und das hat eben über 2 Stunden gedauert. Und hat, wie gesagt, eine Verschiebung gegeben. Die CDU kriegt entgegen ihrem Wahlergebnis, also im Wahlergebnis hatten diese Fraktion SFA hat 7 Sitze, die CDU hat 6 Sitze, die SPD glaube ich 5. Die haben also einen Sitz mehr in einzelnen Ausschüssen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben SFA im Verhältnis dann weniger So sind denn die Ausschussbesetzungen erfolgt. Ansonsten wurde fast regelmäßig im Rahmen der Stimmen gewählt. Also der, wie sagt man, der Quantitäten der Gewählten gewählt, ja.
Also dein Verdacht ist jetzt, dass die AfD das konservativ rechte Lager gepusht hat, ohne selber in die Sitzung, in die Ausschüsse alle zu wollen, gegen links, grün und sowas.
Ja, genau. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Es ist ja eine geheime Wahl. Ist nicht ersichtlich, warum es eine geheime Wahl ist, weil es ja keine Personalauswahl ist, sondern es wurde eine Liste gewählt und dann nach dem Verteilschlüssel der entsprechende Vorschlag, so wie bei der Bundestagswahl, da stehen ja auch die Namen dann drauf, wer dann über die Liste gewählt wird, in der Reihenfolge den auf die Liste empfallenen Sitze halt. Ne? Ja, gut, okay. Das war eigentlich schon von dieser Sitzung und fand ich ganz interessant. Ich habe nochmal nachgefragt, gerade auch bei Kultur und Inklusion, um die Redezeit. Das ist, finde ich, durchaus ein interessanter Aspekt, über den man reden kann. Sie haben auf Vorschlag der Grünen die Redezeit überall um 1 Minute gekürzt. So. Jetzt kann man sagen, das ist dann, wenn dann ein Einzelstadtrat nur noch 2 Minuten hat, kann der noch eine richtige Argumentation machen. Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Nur ist die Regelung trotzdem in der Redezeit ja so, dass du nochmal das Wort ergreifen kannst. Und in einer zweiten Runde haben alle nur 2 Minuten Redezeit. Mhm. Ja. Das heißt, auch der Einzelstadtrat oder eine kleine Gruppe kann 2 Reden, 3 Reden halten, auf Deutsch gesprochen, zu einem Sachthema. Also insofern war das Abstimmungsergebnis da. Da haben 8 Räte, 3 Freie Wähler, die beiden Gruppen, die braune Gruppe und die Kultur und Inklusion und der Einzelstadtrat dagegen gestimmt, gegen diese Redezeitverkürzung. Ich finde, wenn man mal richtig das betrachtet, ist, wäre eigentlich interessant, eine ganz andere Reihung zu machen. Ja? Also eine Reihung, wer ist dafür für diese Vorlage, wer will da noch Änderungen haben und wer ist gegen die Vorlage. Das wäre nicht, was die Zeit angeht, aber was die Reihung der Rede angeht, damit nicht jeder nochmal das Gleiche wiederholt und aus der Vorlage wäre viel spannender zu organisieren. Und wenn man sich über was streiten sollte, sollte man sich über sowas streiten. Zumal wenn im Prinzip das Rederecht nicht eingeschränkt wird, sondern erstens nur durch die Mehrheit, wenn ein Geschäftsordnungsantrag durchgeht, Ende der Redeliste. Ja.
Und jetzt kommt unsere Antidiskriminierungsecke zum Thema Behinderung und Ableismus mit dem anti-ableistischen Lexikon. Da geht es heute nochmal um das A, und zwar A wie Allyship. Und außerdem hören wir wieder einen Lieblingssatz, einen hilfreichen Satz.
Wir kommen zu unserer speziellen Ecke, die Ecke gegen Diskriminierung, die Ecke gegen Ungerechtigkeit.
In unserem Mittwochsmorgenradio sprechen wir regelmäßig über Behinderung und Ableismus.
Ableismus bedeutet, dass Menschen mit Behinderung benachteiligt werden. Wir möchten ein Wörterbuch machen, das gegen Ableismus ist. In unserer Ecke gegen Diskriminierung bzw. gegen Ungerechtigkeit erklären wir neue Wörter. Zum Beispiel letztes Mal in der Sendung hatten wir C wie Crip Time.
Hier nur noch mal ganz kurz. Crip Time bedeutet Zeit, anders zu denken. Die Erfahrungen behinderter, chronisch kranker und neurodivergenter Menschen mit Raum und Zeit einzubeziehen.
Darüber gibt es auch eine aktuelle Diskussion in der Disability- bzw. Crip-Community von Menschen mit Behinderungen, chronischen Krankheiten und Neurodivergenz. Wenn ihr mehr über Crip Time erfahren wollt, könnt ihr euch die Folge von der letzten Woche nochmal anhören. Die gibt es in unserer Mediathek bei www.rdl.de und da findet ihr auch weiterführende Links und Quellen zu dem Thema.
Und heute sprechen wir über A wie Allyship. Der Begriff Ally kann im Deutschen mit dem Wort Verbündete, Verbündeter übersetzt werden. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Militär, Alliierte wäre quasi da die deutsche Entsprechung, und bezeichnet einen Menschen, der sich ohne eigene Betroffenheit und ausgestattet mit Privilegien für die Rechte von diskriminierten Gruppen einsetzt. Topoka Ogette, eine der großen deutschen VermittlerInnen und AutorInnen zum Thema Antirassismus und Rassismuskritik, schreibt in ihrem Buch Und jetzt du ist der Titel, dass ein einzelner Insta-Post gegen Rassismus einen zum Beispiel noch nicht zu einem Ally macht. Allies sein bedeutet, solidarisch zu handeln und sich dem Kampf einer diskriminierten Gruppe anzuschließen, ohne selbst betroffen zu sein. Die Betonung liegt hierbei auf dem Handeln. Und dieser Kampf und die Solidarität muss auf allen Ebenen stattfinden und schließt eben auch die Reflexion der eigenen Privilegien mit ein, das aktive Verlernen der eigenen, jetzt im rassistischen Kontext, rassistischen Sozialisation, im ableistischen, der eigenen ableistischen Sozialisation. Und eben das lässt sich auch auf den Ableismus und andere Diskriminierungsformen übersetzen. Ein Ally will Diskriminierungen und damit verbundene Ungerechtigkeiten abbauen und tut dies aktiv und auf allen Ebenen, wie gerade schon erwähnt, eben auch dann bei sich selbst. Ein Ally in der LGBTIQA+-Community, in der der Begriff schon länger genutzt wird, setzt zum Beispiel seine vorteilhaftere Position als hetero- und cis-normatives Individuum ein, um anderen Geschlechtsidentitäten zu helfen, in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Und ein Ally wird auch nicht für die Betroffenen aktiv, sondern an ihrer Seite, für eine gerechtere Welt quasi, für das eigene Ziel davon. Und ja, wenn ich jetzt mich so verhalte, dann kann ich aber auch nicht sagen, dass ich ein Ally bin, weil Allyship ist keine Selbstbezeichnung, sondern ist ein Begriff, der von der betroffenen Gruppe für Allies verwendet wird. Wenn sich jemand Ally-mäßig verhält, dann wird er als Ally benannt. Und ich wollte dich bin vielleicht aus der Anti-Ableismus aus dem Anti-Ableismus-Kontext ein Beispiel für Allyship nochmal zu bringen.
Also zum Beispiel gibt es hier in Freiburg gerade auch die Auseinandersetzung um Barriereangaben bei Veranstaltungen. Bei Tucker hatten wir das ja gerade auch gesprochen. Also so, wie könnte so Allyship aussehen? Ja, zum Beispiel, wenn du mitkriegst, dass welche Veranstaltungen planen, das reinbringen, nachfragen, ob das daran gedacht wird. Und vielleicht auch was nicht weiter posten, wenn keine Barriereangaben da sind, sondern sich erstmal rückversichern, dass welche da sind. Also, und die Haltung gehört dazu, dass du einfach zum Beispiel möchtest, dass möglichst alle an allen Veranstaltungen teilnehmen können.
Und das ist Arbeit, ne? Und
das ist richtig viel Arbeit und Präsenz und es gibt viel Abwehr, weil ich vermute mal, die Menschen das Gefühl haben, sie machen was falsch. Und dann kommt die Abwehr. Also das ist nicht so leicht, aber das fände ich sehr wünschenswert, sich das einfach klar zu machen und dann eben aktiv zu werden. Das wäre mein Beispiel
konkret. Ja, danke dafür. Und was unterscheidet jetzt deiner Meinung nach Solidarität von Allytum?
Ja, das finde ich, das habe ich mich auch gefragt, weil ich eher so eine Anhängerin immer war von dem Solidaritätsbegriff. Und der Ally-Begriff taucht ja wirklich in allen Antidiskriminierungsdiskursen auf, im Ableismus auch, aber eben kommt auch aus dem Rassismus, hast du ja auch, Antirassismus, hast du auch gesagt. Ja, ich habe erst gedacht, das eine oder das andere, aber wie immer ist es nicht binär, finde ich. Also der Unterschied ist tatsächlich in der Historie, hast du auch benannt, der Ally-Ship kommt aus dem Militärischen. Und ist ja aber inzwischen völlig neu gefüllt, also sowohl auch vom Mainstream, von so großen Unternehmen, die nutzen das auch.
Das habe ich jetzt auch in der Recherche gesehen.
Ja, ja, genau. Aber eben, es kommt eigentlich aktueller oder in der jüngeren Geschichte aus der antirassistischen Bewegung und ist auch im LGBTQA, hat es auch alles schon benannt, und Ableismus. Von daher, aber, und ich finde, inzwischen, ach so, was unterscheidet.
Solidarität.
Und Solidarität ist einfach auch sehr umfassend und kommt ja halt aus der europäischen ArbeiterInnenbewegung mit der ganzen Geschichte, die dranhängt, aber auch ein sehr vereinnahmender Begriff mit Solidaritätszuschlag oder so. Also hat ja auch nicht mehr ausschließlich eine linke Bedeutung, oder müsste man auch kritisch hinterfragen, gab ja auch Zeiten irgendwie Stalinismus und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht so wie ich das so formuliere. Aber es gibt Unterschiede. Und ich finde aber den Hauptunterschied, und da mag ich diesen Ally-Begriff sehr gerne, ist dieses, dass das keine Selbstbezeichnung ist, dass es um Privilegien geht. Ich finde, das macht der Solidaritätsbegriff nicht.
Das fehlt dem, ja.
Da werden nicht die Privilegien überprüft oder auch genutzt aktiv. Und ich habe auch nochmal überlegt, ja, solidarisch kannst du sein, ja, als Identität oder so. Aber da musst du noch nichts tun. Das ist maximal eine Haltung. Aber bei Allyship, das ist keine Haltung, sondern wenn du das sein willst, ist das gekoppelt an Tun. Und ich finde, da ist ein bisschen die Gefahr, dass es auch nicht so paternalistisch ist. Also so, das hast du aber auch beschrieben. Also im Sinne für andere, sondern dass das schon auch umfasst, dass du gegen die Strukturen auch kämpfst, beziehungsweise so eine Analyse hast, und dass es auch dein Ding ist, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Diskriminierung zu kämpfen. Aber das ist dieses Aktive. Und was ich auch schick finde inzwischen, dass der Ally-Begriff auch so Verhaltensanweisungen hat, was du nicht machen sollst, was du machen sollst. Das ist bei Solidarität ja so mehr schwammig. Ja. Und ich finde bei Allyship zum Beispiel dieses, hast du auch gesagt, dieses Verlernen von sozialisationsgeprägten Vorurteilen. Und aber eben dieses Machtstrukturen und Privilegien hinterfragen und dass du nichts verharmlosen sollst. Also wenn es um Diskriminierungserfahrung geht, nicht sagen, ja, kenne ich auch in einer abgeschwächten Variante. Oder nicht verharmlosen, nicht relativieren oder auch nicht so die Privilegien immer so defensiv, naja, so reich bin ich auch nicht oder so, ja, ein bisschen so. Also so erfordert eine persönliche Differenzierung und Auseinandersetzung auch.
So eine radikale Ehrlichkeit vielleicht auch so,
ja,
mit sich.
Genau. Und, ja, genau. Und eine radikale Solidarität.
Ja, danke. Also bei Tupoka Ogette habe ich auch von dem Verb quasi lying gelesen, genau, weil das im Grunde auch nochmal so betont, dass es wirklich um das Tun geht und sowohl das...
Es misst sich am Tun.
Es, genau, misst sich am Tun,
ja. Und an der aktiven Solidarität.
Ja, das war unser Allying-Begriff vielleicht für heute.
Du sagst Ally, ich sag Ally, das geht beide. Und ich finde, Sprache ist ja auch immer so wichtig und die wächst einfach und bildet sich neu. Und in all diesen Begriffen ist ja auch so eine Entwicklung drin.
Ja, und dafür suchen wir uns hier mitzunehmen, euch mitzunehmen, weiterzubilden. Und was wir in unserer Rubrik auch noch haben.
Der Satz der Woche. Ja, genau, denn zu dem kommen wir jetzt. Unser Satz der Woche ist auch diesmal wieder von einer Person aus der anti-ableistischen Community, also von einer Person mit Behinderung. Der Satz soll das Leben leichter machen. Und der Kontext ist so, stell dir vor, du bist auf einer Party, du bist in einer Situation, wo du Menschen kennenlernen willst. Was fragst du? Vielleicht mal das. Was machst du am liebsten mit deiner Zeit? Das könnte eine Smalltalk-Alternative sein. Die Frage verhindert, dass Menschen sich arbeitslos, chronisch krank oder bildungsdiskriminiert outen müssen. Der Satz lässt auch Raum, das Gespräch in eine selbstgewählte Richtung weiterzubringen. Nochmal der Satz. Was machst du am liebsten mit deiner Zeit?
Der gefällt mir sehr gut. Ich habe auch schon lange zu so einer nach so einer Alternative zu was machst du so...
Ja,
gesucht.
Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei der Person, die mir den zugeschickt hat.
Obwohl in Freiburg hauptsächlich Sozialwohnungen fehlen, baut die Freiburger Stadtbau nicht nur Miet-, sondern auch Eigentumswohnungen. Neben klassischen Eigentumswohnungen will die Stadtbau nun auch Betriebswohnungen errichten. 134 solcher Wohnungen will die FSB in Landwasser und Weingarten, zum Beispiel am Augener Weg, wo es durchaus Widerstand gegen die geplante Nachverdichtung gibt, errichten. Der DGB kritisiert diese Pläne und schreibt, es brauche kein Rundum-Sorglos-Paket für Unternehmen. Wir haben mit Werner Siebler vom DGB Stadtverband Freiburg gesprochen.
Was kritisiert ihr an den Plänen?
Naja, das Problem ist natürlich, fehlen in Freiburg ganz viele Wohnungen und vor allen Dingen natürlich auch bezahlbare Wohnungen, was natürlich auch viele Menschen betrifft, die in Arbeit sind oder Arbeit suchen in Freiburg. Und tatsächlich haben wir das Problem, dass eine ganze Reihe von Firmen Beschäftigte suchen, vor allem voran ja auch die Uniklinik Freiburg, die dann keine kriegt, weil es schlichtweg auf dem Freiburg Wohnungsmarkt nichts Bezahlbares mehr gibt. So entstand auch bei uns die Forderung nach wieder Einrichten von Betriebswohnungen. Allerdings das, was jetzt die Freiburger Stadtbau vorlegt, hat mit dem, wie wir uns das vorstellen, nichts Geringste zu tun, weil es vielleicht nicht? Ein bisschen zu salopp formuliertes Rundum-Sorglos-Paket für Unternehmen. Aber die Problematik ist, wenn die Stadtbau Wohnungen baut für 6.000 Euro der Quadratmeter und sie dann an die Firma verkaufen will für 7.000 Euro der Quadratmeter, dann gehört nicht viel Fantasie dazu, dass das bedeutet, dass es Einstiegsmiete gibt von um die 20 Euro. Und das kann kein normaler Beschäftigter mehr zahlen. Und von daher ist das überhaupt nicht Sinn der Sache, sondern was wir tatsächlich bräuchten, sind Betriebswohnungen, die bezahlbar sind und die von den Unternehmen zum Teil zumindest selber mit errichtet werden. Also da wird kein Weg dran vorbeiführen. Aber solange es darum geht, dass die Stadtbau damit ja auch noch ein Geschäft machen will, ist das schlicht und einfach verfehlt.
Also das, was die Stadtbau jetzt in Landwasser und Weingarten, dort ja auch in Bereichen, wo es bisher eher günstige Wohnungen gibt in der Umgebung, was sie die Stadtbau da plant, das dürften dann eher Wohnungen sein, die, wenn überhaupt, sehr gut bezahlten Beschäftigten zugutekommen, die ja vielleicht auch anders sich auf dem Wohnungsmarkt versorgen könnten.
Genau, das ist auch unsere Befürchtung und deswegen haben wir da eine relativ harsche Kritik an diesem Vorgehen geübt. Aber wir wollen natürlich weiter, dass was geht mit Betriebswohnungen. Wir unterstützen auch den Personalrat der Universitätsklinik, der ja darum kämpft, dass das Land neue Wohnungen für Pflegekräfte finanziert. Aber es wird nicht gehen ohne die entsprechenden Zuschüsse von Bund und Land. Und es wird auch nicht gehen, ohne dass die Unternehmen selber Geld auf den Tisch legen und damit bezahlbare Miete machen. Wir haben natürlich ein Problem. Was wir nicht mehr wollen, sind diese klassischen alten Betriebswohnungen, wie sie sie gab bei Grupp oder in Augsburg bei Fugger oder so, weil das zu doppelter Abhängigkeit führt. Also wenn die Beschäftigten dann das Problem haben, wenn sie Angst haben müssen, wenn der Arbeitsplatz verloren geht, fliegen sie auch aus den Wohnungen, dann wird es schwierig. Wir wollen also schon Trägerschaften, die über den einzelnen Betrieb rausgeht. Und deswegen haben wir schon vor 2 Jahren der Stadt vorgeschlagen, unterm Dach der Stadt sollte doch verschiedene Unternehmen zusammengeführt werden, die dann gemeinsam den Bau von Wohnungen finanzieren und dann ihn auch tatsächlich zur Verfügung stellen. Und das wäre ein Modell, was wir auch gutheißen würden und wofür wir weiter versuchen werden zu werben bei den Freiburger Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.
Das wäre auch so ein bisschen meine Frage, die aus gewerkschaftlicher Sicht vielleicht generelle Fragwürdigkeit des Konzeptes Betriebswohnung, Arbeit weg, Wohnung weg und somit vielleicht auch für sogenannte Arbeitgeber leichter zu erpressen und mehr Einschüchterungspotenzial könnte da ja sogar da sein, dass sich Arbeiterinnen eben nicht gegen den sogenannten Arbeitgeber organisieren, weil sie dann noch Angst haben müssten um die Wohnung. Das, diese Gefahr seht ihr aber auch und wollt da ein anderes Konzept.
Diese Gefahr sehen wir auch und deswegen wollen wir auch, dass es tatsächlich jetzt nicht klassische Betriebswohnungen sind, wie wir sie früher zum Beispiel als Postwohnungen gehabt haben, weil das war ja dann tatsächlich die Konsequenz, flog man raus bei der Post, flog man auch raus aus den Wohnungen. Und das kann auf keinen Fall die Lösung sein. Die Lösung muss schon sein, dann Konzepte und Träger zu entwickeln, die über den Betrieb rausgehen. Da gibt es aber Modelle. Die Frage ist tatsächlich, wer ist bereit dazu, da mitzumachen und wer ist dann letztendlich der Initiator? Und das sollte halt schon die Stadt sein.
Also sowas wie Belegungsrechte, die aber, wenn die Person den Arbeitsplatz verliert, nicht dazu führt, dass die Person ausziehen muss, sondern erst bei der Neuvergabe der Wohnung, wenn die Person die Wohnung wechselt, dann eventuell genau wieder so. Der Betrieb, dass der dann wieder zum Zuge kommt. Ja, ihr habt eure Anmerkungen zu den Betriebswohnungen der FSB ja bereits Ende August veröffentlicht. Gab es denn darauf bisher Reaktionen von der Stadtbau oder aus dem Gemeinderat?
Also von der Stadtbau gab es gar keine Reaktion bisher, aber wir haben von einzelnen Stadträtinnen und Stadträten die Rückmeldung gekriegt, ja, das sehen wir auch kritisch und wir gehen auch davon aus, dass wir da die entsprechende Unterstützung kriegen, sowohl im Gemeinderat wie auch dann im Aufsichtsrat der Stadtbau Freiburg. Das wird aber spannend werden jetzt bei der nächsten Aufsichtsratssitzung, ob da was geht und welche Mehrheiten das da dann zustande kommen. Wir werden jedenfalls weiter versuchen, Druck zu machen, dass es nicht ein rundum sorglos Paket für Unternehmen geht, sondern tatsächlich um bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in dieser Stadt.
Ihr kritisiert ja nicht nur auch die Wohnungen sehr teuer sind, sondern auch befürchtet ihr, dass es eventuell auf die Sozialwohnungsquote der Stadtbau diese Wohnungen angerechnet werden könnten. Was liegen dir da für Informationen vor?
Naja, das Problem ist ja tatsächlich, dass es diesen Grundsatzbeschluss gibt im Gemeinderat beziehungsweise im Aufsichtsrat. 25% der Wohnungen soll so frei finanzierte Wohnungen sein, beziehungsweise Bauträgergeschäft und ähnliches. Und 75% soll eigentlich bezahlbare Mietwohnungen sein. Und was wir natürlich auf keinen Fall wollen, ist, dass diese Betriebswohnungen dann auch noch in diese Quote reingerechnet werden für die Sozialwohnungen, weil was wir ganz dringend brauchen, ist, dass tatsächlich die Sozialwohnungen in Freiburg auch geschaffen werden und natürlich nicht nur von der Stadtbau, aber die Stadtbau als 100%ige Stadttochter hat natürlich die größte Verantwortung und deswegen werden wir mit den Gemeinderäten drum ringen, dass diese Quote nicht angetastet wird. Wenn es nach uns ging, wäre ja die Sozialwohnungsquote eher höher und nicht niedriger.
Dann abschließend einfach nochmal ein paar Punkte zusammengefasst. Wie soll es aus deiner Sicht weitergehen bei der Freiburger Stadtbau?
Ja, aus meiner Sicht muss es so sein, dass demnächst der Gemeinderat bzw. der Aufsichtsrat einen Beschluss fasst, dass dieses Modell, wie es jetzt vorgesehen ist, so nicht umgesetzt wird, sondern dass nach Modellen gesucht wird, die tatsächlich bezahlbare Wohnungsbau auch schaffen. Und dafür brauchen wir natürlich ein völlig anderes Konzept als das derzeitig vorliegende. Aber da wissen wir, dass es dicke Bretter sind, die wir bohren müssen. Und da werden wir auch weiter drum kämpfen. Nicht nur wir, sondern auch gemeinsam mit dem Freiburger Mietenbündnis und mit anderen Akteuren, weil ich mir ganz sicher bin, der DGB allein wird es auch nicht hinkriegen. Was wir brauchen, ist, dass die Mieterinnen und Mieter sich auch wehren gegen diese Politik.
Das sagt Werner Siebler vom DGB Stadtverband Freiburg. Wir haben mit ihm gesprochen über die Kritik an den Plänen der Stadtbau in Landwasser und Weingarten, 134 Betriebswohnungen zu errichten zu einem relativ teuren Preis. Werner Siebler kritisiert das als rundum sorglos Paket für die Unternehmen und fordert eine andere Art von Betriebswohnungen, die nicht dazu führen soll, dass eventuelle MieterInnen dann bei Angst vor dem Jobverlust auch noch Angst vor Verlust der Wohnung haben müssen.
Das Wettrennen verschiedener Parteien mit der AfD hat sich in letzter Zeit besonders bei der Abwehr Geflüchteter erheblich beschleunigt und erstaunlich wenige, Bodo Ramelow ausgenommen, fragen, wohin da die Reise geht und wem sie am Ende nützt. Ein Kommentar, weil gerade so viel passiert, sei dazu gesagt, er wurde bereits am 12. September zum ersten Mal ausgestrahlt.
Vertreter der AfD sagen nicht häufig Dinge, denen man zustimmen kann. Doch in der Berliner Runde am Abend nach der Wahl in Thüringen und Sachsen konnte man dem Vertreter der Partei in einem Punkt uneingeschränkt zustimmen. Der Erfolg der AfD drückt sich nicht nur in Prozenten aus, sondern auch darin, dass die anderen Parteien Programmatik der AfD übernehmen. Damit verschaffen sie dieser Partei Aufmerksamkeit und sabotieren ihre eigenen Warnungen vor ihr. Das sieht man am deutlichsten in der Migrationspolitik und da noch mehr als bei anderen bei der CDU/CSU. Friedrich Merz wollte insbesondere durch strammes Auftreten gegen Geflüchtete den Stimmenanteil der AfD halbieren. So richtig geklappt hat das ja zumindest bisher nicht. Etwas weniger spektakulär, aber auch wichtig, ist das Grünen-Bashing und der Widerstand gegen die Energiewende. Auch da versuchen CDU/CSU und FDP, die AfD verbal noch zu überbieten und Sarah Wagenknecht brauchte, sich nur einzuklinken. Doch dass der tapfere Kampf der FDP gegen das Verbrenner aus ihr viele Stimmen eingebracht hätte, kann man auch wieder nicht sagen. Bundeskanzler Scholz versucht indessen, den Abschiebekanzler zu machen. Nur so leicht geht das gar nicht und aus der Opposition wird man ihn immer verbal überbieten können. Nebenbei gebiert der Kurs auch Absurditäten, dass etwa der deutsche Staat Straftätern afghanischer Herkunft einen unverhofften Straferlass gewährt, indem er sie nach Afghanistan abschiebt, wo sie freigelassen werden. Die Grenzkontrollen wirken wie die Chaostage einer Gruppe minderjähriger Punks, nur dass die Punks wissen, was sie tun. Österreich und Polen sind entsetzt, die Wirtschaft ebenfalls, nur Viktor Orban gratuliert. Dass die Zahl der Asylanträge in den ersten 8 Monaten ohnehin um über 20% zurückgegangen ist, scheint niemanden zu interessieren. Nicht nur, dass die Parteien meinen, sie müssten die AfD auf ihrem eigenen Parcours überholen, ihnen fehlt es anscheinend auch an politischer Fantasie, um eigene Felder zu bespielen. Ein Programm gegen die hohen Mieten, das der SPD sicher gut anstände, nicht einmal am Horizont zu sehen. Ein positives Narrativ der Grünen zur Energiewende nicht wirklich da. Stattdessen wird versucht, die Energiewende dem Volk zu verkaufen, wie die Zahlen zur Planerfüllung in der DDR. Kein Wunder, dass die Leute davonlaufen. Nebenbei hat der Plan auch Fehler, wie die Vernachlässigung von Netz und Speicher, aber mehr fehlt es an einer Erzählung, die die Menschen mitnimmt. Rechte Parteien profitieren von Angst, Linke von Hoffnung. Wo ist bitte sehr die Hoffnung geblieben? Und wo die Empathie? Aber vielleicht fühlen sich ja noch mehr Leute unwohl in einem Land, in dem die letzte Weisheit darin besteht, dass man den Schlüssel nach Betreten der Wohnung wieder 3-mal rumdrehen muss.
Alle laufen der AfD hinterher. Stimmt die Richtung? Fragt in seinem Kommentar der Kollege Jan. Der Kommentar entstand am 12. September. Seither ging die Debatte ja unrühmlich weiter. Hiermit endet aber das Infomagazin am 20. September 2024. Bleibt dran an in unserem Programm. Wir werden auch in nächster Zeit an diesem Thema dranbleiben und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.